Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Vor letzter Woche Freitag hat vermutlich der Großteil der Bevölkerung wenig gehört über dieses Unternehmen. Was ist CrowdStrike? Was macht CrowdStrike? Können Sie es noch bitte nochmal zusammenfassen für unsere Hörer?
Ja, CrowdStrike ist ein Unternehmen, das Software und Services liefert in Cybersecurity. Und die grundlegende Innovation von CrowdStrike war, dass sie quasi Daten von allen einzelnen Computern direkt sammeln und dann einen zentralen Punkt auswerten in einem Unternehmen oder über die Cloud von entfernt auch als Dienst geliefert, so dass wenn jetzt ein Computer zum Beispiel ein Virus oder irgendeine Schadsoftware hat und sich komisch verhält oder Sachen macht, die er eigentlich nicht machen sollte, der Computer, dann kann man das sehr früh erkennen und kann dann direkt diesen Computer vom Netz nehmen oder reparieren und dadurch verhindert man oder will man verhindern, dass sich Angriffe in dem Netz ausbreiten können. Das war so die Idee und mittlerweile insbesondere große Firmen, Unternehmen sind CrowdStrike Kunden und haben diese Sensoren, wie die das nennen, in ihrem Netz verteilt in verschiedenen Computern. Und man versucht das möglichst eigentlich auf allen Computern zu haben, so dass man einen guten Blick hat, was in dem Netz so vor sich geht.
Ja, das klingt aber auch nach einer unfassbaren Menge an Daten, die man da natürlich verarbeiten muss. Also dementsprechend ist es wahrscheinlich nicht so ein kleines Start-up-Butze. CrowdStrike ist mittlerweile ja wahrscheinlich ein riesen IT-Unternehmen, oder?
Die sind relativ groß mittlerweile, weil sie sind nicht vergleichbar mit den ganz großen Tech-Unternehmen, weil sie halt schon in dieser Nische Cybersecurity sitzen und vor allem mit diesem bestimmten Produkt CrowdStrike Falcon halt sehr erfolgreich sind. Aber es sind halt sehr viele Computer weltweit, auf denen das läuft und dadurch ist halt der Effekt, wenn es dann nicht funktioniert, auch gleich relativ groß, weil das Computer sind, die in großen Unternehmen sitzen.
Und das ist natürlich die Frage direkt in direkt nach diesem Shutdown, nach diesem Zusammenbruch vieler IT-Systeme vergangene Woche global, dass man sich natürlich fragt, wie kann es sein, dass weltweit so viele Unternehmen, allein in Australien hier die ganzen großen Banken und so weiter und so fort, so viele Unternehmen von einer Sollbruchstelle nicht, aber von einem kleinen, gab es ja auch ein schönes Meme online, was rumging, so einer kleinen Säule wird dieses Riesenkonstrukt quasi gehalten und wenn diese Säule dann halt wegbricht, dann fällt alles zusammen wie ein Kartenhaus. Wie kann es dazu kommen? Wie schätzen Sie das ein? Sehen Sie das als problematisch an? Das würde mich interessieren.
Ja, grundlegend ist wahrscheinlich dieses Bild mit dieser einen kleinen Säule nicht so ganz richtig, weil es sind eine ganze Menge kleine Säulen, die es da gibt. Also es gibt relativ viel, was wegbrechen könnte, was dann eine ähnliche Auswirkung hätte weltweit. Und jetzt waren nur die Kunden von CrowdStrike betroffen, aber wenn es Software ist, die von noch mehr Leuten eingesetzt wird, wie Open-Source-Software, auf der sehr viel basiert, dann könnte es auch sein, dass durchaus mehr Computer betroffen sind. So Leute schätzen ungefähr, dass so 1% der Windows-Computer auf der Welt betroffen war. Das hört sich jetzt nicht sehr viel an. Aber es sind halt Computer in Unternehmen, wo die Auswirkungen gleich sichtbar werden. Es gibt einige Dinge, die man da sich überlegen muss. Das erste ist, es sind Unternehmen, die eigentlich das Richtige machen. Also sie versuchen ihre Sicherheit und die Verlässlichkeit ihrer Netze und Systeme zu verbessern. Also sie investieren in Sicherheit und installieren die Software, die eigentlich State of the Art ist. Also das Beste, was man auf dem Markt vielleicht finden kann und dann und was am populärsten ist. Und natürlich will man als Unternehmen diese Software verwenden, dass man nicht, wenn man gehackt wird oder man Angriffe hat, dass man dann sagen kann, ja, ihr habt nicht das gemacht, was möglich gewesen wäre. Von daher ist es nicht überraschend, dass gerade große Unternehmen und wichtige Unternehmen diese Software einsetzen.
vom Timing her hätte es ja nicht besser kommen können. Gerade an dem Tag, wir haben die Nachrichten vorbereitet, wurde über den riesigen Medibank-Hack gesprochen. Millionen und Millionen Australier sind davon betroffen. Persönliche Daten, Gesundheitsdaten wurden dort ergattert von Hackern. Und dann natürlich dieser Shutdown. Das war ja man hätte es ja kaum besser orchestrieren können, von der Dramaturgie her. Das Thema Cybersecurity wurde dann ja schon diskutiert, wird jetzt wahrscheinlich noch mehr diskutiert. Wie steht es denn um die Cybersecurity, vor allem hier in Australien, also dieser Medibank-Hack, da gab es ja noch diverse andere Unternehmen, die gehackt wurden, Optus beispielsweise ja auch, ist ja wirklich ein Riesenthema. Wie steht es um die Cybersecurity für uns hier in Australien?
Ja, es ist ein sehr komplexes Thema. Von diesem CrowdStrike-Fall, wenn man das analysiert, kann man ein paar Dinge lernen, die auch für Cybersecurity und sag mal kriminelle Angriffe wahrscheinlich wichtig zu verstehen sind. Wir haben sehr viele Computer, die Microsoft Windows als Betriebssystem haben. Und in diesem Fall hat ein Programm, was nicht zu diesem Betriebssystem gehört, dafür gesorgt, dass die Computer nicht mehr funktionieren. Und man kann sich das so vorstellen, es gibt quasi so einen Kern vom Betriebssystem, der im Grunde dafür sorgt, dass die Prozesse laufen, dass die Hardware richtig gemanagt wird, also eigentlich, dass der Computer funktioniert. Und theoretisch sollte so ein Kern von einem Betriebssystem so stabil sein, dass wenn jetzt ein Prozess, der außerhalb von diesem Kern funktioniert, sich falsch verhält, dass dann nicht das gesamte System nicht mehr funktioniert, sondern dass das irgendwie abgefangen werden kann. Jetzt kann Windows das nicht sehr gut, weil diese Sicherheitssoftware in einem sogenannten Kernel Driver, also in einem Prozess läuft, der sehr verknüpft ist mit diesem Kern. Und so wie die Architektur gebaut ist, kann das Betriebssystem das nicht mehr so gut trennen, wie jetzt ein Prozess, der ganz im Benutzerbereich funktioniert. Also wenn jetzt mein Browser zum Beispiel abstürzt, dann würde normalerweise nicht mein Computer direkt komplett auch nicht mehr funktionieren. Aber für diese Software ist das schon so. Das bedeutet aber auch, wenn solche Software Schwachstellen hat, die ein Hacker ausnutzen könnte, dann ist das auch so dicht am Betriebssystem, dass diese Angriffe nicht mehr abgefangen werden können. Da haben wir halt grundlegende Probleme in unserer Technologie, die wir verwenden, dass wir da verwundbar sind gegen solche Angriffe und auch keine Standardlösung haben, die uns da hilft. Und da ist Australien nicht jetzt in einem besonderen Fokus oder hat ein besonders hohes Risiko. Das ist was weltweit ist.
Ja, ist es aber vielleicht auch eine Frage von Investitionen? Also wie viel Geld stecken Firmen in ihre Cybersicherheit? Also jetzt zum Beispiel nochmal bei dem Optus oder Medibank-Hack, wenn man sich anschaut, wie wirklich gering die Strafzahlungen für den Verlust dieser Daten sind in Australien beispielsweise im Vergleich zur Europäischen Union, habe ich gelesen, hätte so ein Hack dieser Größenordnung das Unternehmen 100 Millionen Euro kosten können. Dann ist natürlich dann schon der Antrieb für die eigene Datensicherheit zu sorgen im Unternehmen ein bisschen größer, als wenn man, das ist die Maximalstrafe, ich glaube, etwas über 4 Millionen Dollar hier für einen Hack bezahlen muss. Das treibt dann ja vielleicht schon die Cybersecurity-Teams in den Firmen zu mehr Höchstleistungen, wenn solche Strafen im Raum stehen. Sehen Sie das auch so? Also ist das einfach eine Investitionsfrage oder hat es nicht viel damit zu tun?
Es ist, glaube ich, nicht einfach eine Investitionsfrage. Es ist nicht einfach, die komplexen Netzwerke, die wir haben, wirklich sicher zu halten. Ja. Es ist vielleicht eher auch eine Frage das sind verschiedene Aspekte. Das eine ist, wir scheinen Daten als sehr wertvoll anzusehen, weil man mit Daten Geld verdienen kann. Das heißt, Unternehmen versuchen, möglichst viele Daten aufzuheben, zu sammeln, mit dem Potenzial, eventuell damit Geld verdienen zu können. In dem Moment, wo ich diese Daten irgendwo speichere in meinem Netzwerk, so dass sie auch verfügbar sind, heißt das, dass wenn jemand sich in dieses Netzwerk reinhackt, dass potenziell diese Daten gestohlen werden. Und da fragt man sich dann, warum manche von diesen Daten aufgehoben werden. Weil wenn sie gar nicht da wären, dann könnten sie auch nicht gestohlen werden. Das ist ein Beispiel. Vor ein paar Wochen gab es einen Angriff auf ein Unternehmen, das als Dienstleistung Identifizierung von Personen anbietet. Und die hatten entsprechend die Daten, die sie dafür für diese Identifizierung gebraucht haben, aufgehoben. Das waren Reisepässe, Geburtsurkunden und so weiter. Also diese Daten, anhand man jemanden identifizieren kann. Und da fragt man sich dann, warum waren diese Daten immer noch gespeichert, obwohl dieser Prozess der Identifizierung schon lange abgeschlossen war. Und was da meiner Meinung nach fehlt, ist eine klare Regulierung, was man an Daten eigentlich speichern darf oder muss und wie das passiert. Und man könnte, wenn man Daten zum Beispiel irgendwann vielleicht für ein Audit nochmal wieder benötigt, sie nicht online verfügbar im Netz haben, sondern verschlüsselt, ohne an das Netz direkt angekoppelt speichern und nur dann mit etwas mehr Aufwand wieder entschlüsseln und bereitstellen, wenn sie nötig werden. Oder man kann die Daten ganz löschen und gar nicht aufheben, wenn man sie nicht mehr braucht. So, da, es gibt viele Dinge, die man machen könnte. Und Australien ist, was solche Regulierung angeht, wie kann man es nennen, wahrscheinlich nicht besonders mutig, weil man Angst hat, dass man von der wirtschaftlichen Seite der Wirtschaft schadet, wenn man verbietet, Daten aufzuheben.
Mit dem Thema Verschlüsselung, da sprechen Sie schon einen weiteren Aspekt an, über den ich mir Gedanken gemacht hatte an dem Wochenende. Wie gesagt, bei uns im Sender SBS war betroffen, ABC war betroffen. Wenn wir jetzt von Datenverschlüsselung sprechen, Encryption, dann ist natürlich auch das Thema AI ein Riesenthema. Also mit die Idee, dass AI immer stärker wird, also das ist ja einfach ein Fakt, AI, die Entwicklung geht ja exponentiell nach oben. Quantum Computing wird auch irgendwie immer weiter vorangetrieben. Diese Verschlüsselungen funktionieren jetzt ja noch. Sehen Sie da eine potenzielle Gefahr auch, dass es das Hacker einfach auch immer mehr auf diese natürlich starken Netzwerke zurückgreifen könnten in Zukunft und dann auch die Sicherung von Daten deutlich schwieriger wird?
Ja, die Verschlüsselungsverfahren, die wir im Moment verwenden, sind mathematisch bewiesen sehr sicher. So da, solange wir den Quantencomputer in einer ausreichenden Größe nicht haben, denke ich, von der wissenschaftlichen Seite her sind wir da auf einer sicheren Seite. Aber sobald ein Quantencomputer entwickelt würde, der entsprechend die Anzahl von diesen Quantenbits zur Verfügung hat, dass er größere Rechnungen machen kann, dann sind die mathematischen Probleme, die auf einem normalen Computer als hart angesehen werden und deswegen unsere Verschlüsselung darauf basieren kann, manche von denen kann von einem Quantencomputer schneller gelöst werden und dann wären so die Standardverschlüsselungen, die wir im Moment verwenden, nicht mehr sicher. Aber es gibt neue Verfahren, die auf anderen mathematischen Problemen basieren, von denen man im Moment ausgeht, dass ein Quantencomputer die nicht effizient lösen kann. Und da arbeiten meine Kollegen hier bei Monash dran und haben auch Verfahren entwickelt, die mit in die Standardisierung das Verfahren von NIST in den USA reingeht. Es ist jetzt nicht nur Forschung, da gibt es tatsächlich praktische Verfahren, die man verwenden kann. Aber es ist natürlich nicht so einfach, von den Verfahren, die wir jetzt haben, umzuschalten auf die neuen quantensicheren Verfahren.
Klar, das dauert ja noch ein wenig von dem, was man so liest und hört, aber wir sind ja wirklich auf dem Weg aktuell, scheint es. Es gab ja wieder Durchbrüche, also wirklich spannendes Feld. Nochmal zurückzukommen auf CrowdStrike, Falcon und diese Software und auch diese Verbindung vieler Systeme, die dann halt alle davon auf einmal betroffen sind. Gibt es da Ihrer Meinung nach Lösungsansätze, diese Systeme ein bisschen robuster zu gestalten oder ist es einfach wirklich zu verbunden miteinander? Also muss es so sein, dass dann auf einmal Leute nicht mehr in ihre Bank-Apps reinkommen oder ähnliche Szenarien und es wirklich zu so einem großen Shutdown weltweit führt? Gibt es da vielleicht andere Modelle, andere Ideen der Struktur, die man, wie man sie ändern könnte, dass man da ein bisschen mehr, ein bisschen robuster, eine robustere Struktur hat für solche Ausfälle.
Ja, diese Modelle gibt es. Es gibt verschiedene Techniken, wie man Betriebssysteme so, oder gerade die Kerne der Betriebssysteme so bauen kann, dass die wesentlich stabiler sind, dass man zeigen kann, dass Fehler nicht dazu führen, dass das Betriebssystem gleich crasht und nicht mehr startet. Das kann man theoretisch alles bauen. Praktisch ist es aber erstens teurer, zweitens schwieriger, viele neue Dinge zu entwickeln und sich so schnell zu bewegen, was die Anwendung angeht, wie wir das im Moment tun.
Ja.
Das heißt, im Moment bei der Komplexität, die die Netze jetzt haben und die verschiedenen Anwendungen, die alle miteinander verknüpft sind, ist es schwierig, das in eine Richtung zu treiben, die verlässlicher funktioniert oder stabiler ist, ohne dass man von diesem Komfort und diesen Diensten, die wir benutzen, irgendwie Abstriche machen müsste.
Ja, und dann stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern es sinnvoll wäre, jetzt, oder wie viel investiert werden müsste, um hier lokal vielleicht australische Unternehmen auf den Stand zu bringen, den amerikanische Tech-Unternehmen haben. Oder auch die Frage ist dann ja auch, inwiefern sollte die Regierung da intervenieren und einsteigen und vielleicht selber für Sicherheit sorgen, für Datensicherheit. Das ist natürlich ein Problem, oder meinen Sie nicht? Also dass man halt sowas dann schon outsourcen muss, weil einfach die Expertise im freien Markt ja viel, viel größer ist, als jetzt auf staatlicher Ebene so etwas aufzubauen.
Ja, es ist auch der Unterschied ist wahrscheinlich auch in der Verfügbarkeit von Ressourcen und in der Geschwindigkeit, wie Entwicklungen stattfinden. Da hat halt eine staatliche Vorgehensweise ist grundsätzlich erstmal langsamer, weil man braucht alle möglichen Ebenen von Genehmigungen, man muss dokumentieren, wo man sein Geld ausgibt, ganz genau. Und das hat ja auch alles gute Gründe. Das kann wahrscheinlich nicht so schnell gehen. Wo man sicher von den Regierungen her was ändern könnte, wäre die Anforderungen, die man an Unternehmen stellt, die Software liefern. Und auch die Haftungsfrage ist ja eine große. Mein CrowdStrike wird jetzt sicherlich nicht für die Schäden haften, die entstanden sind durch diesen Ausfall, obwohl es basiert auf deren Fehler. Aber das sind ja Schäden in Milliarden Dollar Höhe. Und das, so das ist ein bisschen so diese Vorstellung, dass, naja, das war ein Softwarefehler, das ist halt komplex, da kann man nichts machen. Das wird fast, manchmal hat man das so Gefühl, das wird so ein bisschen als eine Entschuldigung genommen, dass man sagt, naja, war ein Softwareproblem, ist halt so, ist komplex, kann man nichts machen. Und wenn man die Geschäftsbedingungen von CrowdStrike liest, dann steht da auch drin, dass die Software von CrowdStrike nicht für kritische Anwendungen gebaut ist. Also sie ist nicht dafür da, dass man sie zum Beispiel nimmt, um ein Atomkraftwerk zu steuern oder ein Flugzeug oder tatsächlich jetzt die Air Traffic Control oder also die Steuerung von am Flughafen. So diese Systeme werden nicht, hoffentlich nicht CrowdStrike Software einsetzen, weil die dafür nicht gebaut ist. Da gibt's andere Systeme, die tatsächlich Garantien für die Zeit haben, in der sie reagieren und so weiter. So man sieht ja auch, dass die Systeme, die betroffen waren, waren nicht Systeme, die jetzt tatsächlich wirklich kritische Infrastrukturen gesteuert haben, sondern das waren so die ganzen Systeme rundherum, so die Verwaltung. Ja. Nur heißt das dann, dass halt viel nicht mehr funktioniert, weil die schon auch nötig sind dafür.
Wollte ich gerade sagen, in Amerika dieses Timelapse-Animation des Flight Traffic Trackers ist ja wirklich auch sehr, sehr spannend zu sehen, wie dann plötzlich der gesamte Luftverkehr zum Stehen, zum Erliegen kam, weil natürlich dann vielleicht selber jetzt die Flugzeuge nicht betroffen sind oder der Tower, aber die Airline-Computer am Schalter und da geht dann nichts mehr. Oder,
wie ja, und gesagt, das Check-In geht nicht mehr.
Check-In, ja. Nichts geht mehr, ja, genau. Ja. Also, aber ich gebe Ihnen recht, das ist natürlich schon gut zu wissen, dass Atomkraftwerke dort dann vielleicht nicht betroffen waren oder andere Infrastruktur. Gleichzeitig zu diesem Ausfall hat man halt dann, also habe ich natürlich auch versucht, mich schlau zu machen und zu schauen. Und es gibt ja diverse Tracker zum Thema Cyberattack, Cybersecurity. Und interessanterweise kamen viele Meldungen rein um diese Zeit herum über Ransom-Hacks, die stattfanden, Argentinien, Brasilien und so weiter und so fort. Und dann gab es natürlich dann auch Stimmen, die sagten, oh mein Gott, ist das jetzt vielleicht der große globale Cyberangriff, den einige Leute in Büchern oder in Filmen vielleicht beschwören als ein großes Szenario. Wie sehen Sie das? Ist das ein realistisches Szenario? Ich meine, Sie sagten, 1% der Rechner war betroffen. Ist natürlich nicht wenig, wenn man sieht, welche Auswirkungen das Ganze hat. Aber ist so ein Szenario wirklich möglich oder ist es dafür dann doch zu verteilt auf verschiedene Firmen?
Je weniger Diversität in der Technologie ist, desto eher ist so ein Szenario möglich. Also je mehr Monokultur wir haben in unseren Computern, desto eher könnte jemand ein bestimmtes Stückchen Software angreifen und darüber wirklich diese weitgehende Ausfall von Computersystemen verursachen. Und ein großes Problem dabei ist die Supply Chain, also woher kommt unsere Software? Wenn es jetzt jemand schafft, zum Beispiel bei einer Firma wie CrowdStrike oder einer anderen Firma, die ein wirklich wichtiges Element von den Computern baut, sich da also da quasi Angriffe zu platzieren, sodass die Software, die offiziell von dieser Firma verteilt wird als Updates, quasi den Angriff beinhaltet, dann könnte man sich schon vorstellen, dass da wirklich ein sehr weitgehender Angriff möglich ist, der nicht direkt die Computersysteme angreifen würde, sondern indirekt über diesen Update-Kanal dann direkt an alle verteilt werden würde. Ich meine, das ist eine andere Frage bei CrowdStrike, warum das Update von CrowdStrike quasi gleichzeitig an so viele Computer verteilt wird und man nicht quasi schrittweise erstmal weniger und dann mehr und dann alle Computer damit versorgt, dann hätte man quasi in der ersten Welle erkennen können, dass das Update nicht funktioniert und dann gleich die weitere Verteilung stoppen können. Microsoft verteilt nicht alle Updates gleichzeitig an alle Computer. Das heißt, wenn in dem Betriebssystem so ein grundlegendes Problem im Update drin ist, dann würde man das stoppen, bevor das weltweit an alle Computer geht.
Ja, okay. Und runterfahren und nochmal neu starten funktioniert ja wahrscheinlich nicht für alle, so Probleme zu erleben, auch wenn es auch.
Ja, und in dem Fall hat das ja auch nicht funktioniert, weil beim Neustart dann dasselbe wieder aufgetreten ist. Man nicht wusste, welche Daten man hätte löschen müssen. Und dann hat man auch das Problem, wenn man jetzt wirklich sicher sein will und eine verschlüsselte Festplatte hat, um in diesen Safe-Mode dann zu starten, muss man dann wieder diesen Recovery-Schlüssel von dieser Verschlüsselung eintippen, den muss man parat haben. Und das deswegen dauert das halt alles auch ein bisschen, weil für viele Computer tatsächlich von der IT jemand zu dem Computer gehen muss. Weil wenn ich wirklich sicher sein will, will ich eigentlich nicht, dass der normale Nutzer des Computers quasi diese Rechte hat, dass er so einen Safe Start machen kann und an dem Computer Sachen ändern.
Ja.
Deswegen dauert das halt jetzt auch ein paar Tage.
Ja, unsere ITler, muss ich auch sagen, großes Kompliment an das Team bei SBS. Die machen auch Überstunden seit Freitag. Abschließende Frage, kurze Frage. Wie stand es mit Ihrem Rechner? Bluescreen oder kein Bluescreen?
Ich hatte keinen. Ich benutze ein anderes Betriebssystem.
Selbstverständlich. Herr Rudolph, ich danke vielmals für Ihre Zeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Resttag.
Vielen Dank Ihnen auch. Tschüss.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.